Yes, you're at home, baby. Ladies and gentlemen, in the mood of the evening, I want to say hello. How are you doing? Meine Damen und Herren, hier meldet sich Herr Projektleiter Wotewa mit einem ganz lieben Gruß von den Kollegen Heipel und Knötzl. Ich habe in Englisch begonnen mit dem Satz You're at home, baby, der sich ja immer wieder auf diesen verrückten Boogie-Woogie-Klassik-Enforcement-Sender wiederfindet und will mir ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, was heißt das überhaupt, You're at home, baby? Und ich meine damit nicht die direkte Übersetzung, du bist zu Hause, Säugling. Ich meine, was ist das zu Hause und was ist das ein Säugling sein und warum ist es gerade so schön für einen Säugling zu Hause zu sein? Schauen Sie, ein Säugling ist ein kleines Wesen, das in seiner Kommunikationsfähigkeit noch sehr beschränkt ist, nicht? Ein Säugling ist sehr darauf angewiesen, seine Reflexe, die ihm angeboren sind, zu nützen, um zu Nahrung zu kommen, um zu Zärtlichkeit und Hautkontakt zu kommen. Und am besten und am schönsten für einen Säugling ist das Zuhause. Jeder, der schon schwanger war, und ich war schon dreimal in dieser Situation, weiß, dass Kinder besonders begnadet sind, ihre Wünsche zu äußern, indem sie laut schreien und dadurch ihre Unzufriedenheit ausdrücken. Aber schaffen wir Erwachsenen es immer, unsere Unzufriedenheit den anderen mitzuteilen? Und wenn wir es machen, sind wir dabei nicht auch eigentlich nur auf unmotiviertes Schreien beschränkt? Ich glaube, gerade diese Art der Mitteilung sollte man ein bisschen noch verbessern können. Und man könnte zum Beispiel sagen, du, ich habe Hunger, gehen wir essen. Oder, hab ich aber Hunger, ich werde was kochen, hast du auch Hunger? Das ist mein kleiner Tipp für das Zusammenleben. Versuchen Sie das einmal. Oder wenn Sie Zärtlichkeit brauchen, sagen Sie doch einfach zu Ihrem Lebenspartner, komm, gehen wir ficken. Aber es gibt sehr viele Möglichkeiten und ich würde Sie ersuchen, ein bisschen in Sie sich selbst hineinzuhorchen und zu schauen, wie kann ich das, was ich da höre, dem anderen mitteilen. Und weil wir ein bisschen über Säuglinge gesprochen haben, will ich Ihnen nun von der schwedischen Rock'n'Roll-Formation ABBA das Lied Does Your Mother Know vorspielen, denn oft weiß ja doch die Mutter am besten, was gut ist für einen, oder? Does your mother know or does she not know that you are? Aber wann das, meine Damen und Herren? Und wenn es um Know geht, um Knowledge, das Wissen, so sind wir alle Ende letzten Jahres, glaube ich, ganz gut informiert worden, dass er uns nicht mehr begleiten wird, wenn es darum geht, zu erfahren, was alles in der großen, weiten Welt passiert. Dafür hat er jetzt mehr Zeit für Spumpernadeln, wie er selber sagt. Er ist aber auf der anderen Seite auch einer, der unerhört fleißig ist, der wahrscheinlich nie sich ganz zur Ruhe setzen kann. Willkommen bei uns im Studio, wahrscheinlich eine Legende, eine News, eine Nachrichtenlegende, Horst Friedrich Mayer. Servus, Horstl.
Grüß dich, Gerald.
Horstl, seit wann bist du nicht mehr im Dienst? Ich glaube, seit Ende letzten Jahres, oder? Stimmt das?
Richtig, also es war Dezember 97, wo ich dann die ganze Karriere, also die offizielle im öffentlichen Dienst, offiziellen Dienst, öffentlich stehe ich nicht mehr.
Was hat sich geändert für dich?
Ja, ich kann das Leben bewusster genießen. Also ich lebe einfach bewusst. Es ist nicht mehr das im Newsroom, ein Newsflash jagt den anderen, sondern ich kann mir ein bisschen Zeit nehmen.
Ihr habt ja immer ein News-Blitzgewitter fast, gell?
Ja, es ist permanent, also sind
ist sicher was los, ja.
Stündlich Informationen reingekommen.
Weil es gibt ja doch viele Kriege, nicht? Muss ja. Man auch immer sagen, dass die gerade wieder sind. Interessiert die Menschen, ne?
Eigentlich alles aus Nachrichten auch. Wir haben es auch aus Politik und Wirtschaft.
Ach, habt ihr alles drinnen auch, ja?
Und etwas Kultur gehabt, also da war einiges los. Und jetzt habe ich einfach, jetzt kann ich mir halt aussuchen, mehr aussuchen. Ich bin nur immer aktiv, halt jetzt privat.
Liest du privat zu Hause die Nachrichten deiner Frau vor vielleicht?
Nein, so habe ich es nicht gemeint, aber
dass du Zeitung ich vielleicht
mach liest? Nur immer ein bisschen Geschäfteln sozusagen.
Aha, was machst denn du da?
Naja, ich mache Werbung, mache viel Werbung und für verschiedene Sachen.
Wofür wirbst du?
Einerseits für Sesseln und andererseits auch für Kinos.
Für Kinos? Mhm. Ah, das schon her, ja. Für welche Filme oder für alle Kino? Filme?
Nicht für alle Kino, also mit mir möchte man einen neuen Typ Kinogänger ansprechen, die 13- bis 14,5-Jährigen. Das sind Leute, die eigentlich noch kaum bis jetzt angesprochen werden. Und für die habe ich halt den richtigen Hype. Die kennen mich aus dem Fernsehen.
Hype, was ist das genau?
Naja, Hype ist ein Modewort und wird eigentlich, wie kann man es am besten übersetzen, ich habe das richtige Gespür
für aha, diese Leute. Ja. Feeling auch ein bisschen, oder?
Feelings.
Sensuality, sagt man auch im Amerikanischen, oder?
Ja, und also in Kalifornien.
Ja, richtig, ja. Warst du schon dort?
Ja.
Also wie war's?
Naja, sehr lehrreich.
Sehr ein unerhört warmes Land, auch sehr schön.
Ja, und
so viele Bodybuilder, gell?
Ja, also da gibt's diesen Strand, wo wirklich...
Santa Monica, ja. Ich bin ja selber gern dort gewesen. Also,
lustigerweise in Kalifornien den Venedig-Strand, Venice
Beach. Ja, Venice Beach, ja.
Aber das ist wirklich unglaublich. Also unser einer kann da nicht mithalten. Ich bin jetzt doch schon 52.
52 oder 52? 52, ja. Mhm. Oh, du schaust ja sehr gut aus.
Ja, schon, Alter. Aber dort
man muss ja merken, dass dein Job nicht der nervenzerreißend eigentlich ist. Unglaublich stressig.
Ja, da muss man.
Dass der keine Spuren auf deinem Gesicht hinterlassen hat.
Ja, damit muss man umgehen lernen. Also wenn man das nicht lernen kann, würde ich sagen, dann sollte man lieber die Finger von dem Job lassen, weil sonst ist man einfach, frisst einen die Sache auf.
Bevor wir wirklich in medias res gehen zu unserem heutigen Thema, das du uns präsentieren wirst, aus gutem Grund, was war eigentlich, du hast ja sehr viele Stargäste gehabt, die du interviewt hast, welcher war dein Lieblingsstargast oder deine Lieblingsstargästin?
Wenke Mühre.
Wenke Mühre, die ja. Sängerin, nicht? Ja. Ich stehe im Tor, hat sie gesungen.
Ja,
oder er steht
Charlie,
im Tor.
Ich brauche eine Mark.
Ja, kannst du ein Lied singen von der Wenke Mühre? Er hat ein knallrotes Gummiboot zum Beispiel. Er hat ein knallrotes Gummiboot. Mit diesem Gummiboot kommt er nach Haus.
Und mit diesem knallroten Gummiboot.
Mit diesem Gummiboot kommt er nach Haus. Mit diesem knallroten Gummiboot. Mit diesem Gummiboot kommt er nach Haus. Mit diesem knallroten Gummiboot. Mit diesem Gummiboot kommt er nach Haus. Das ist eine ganz tolle Nummer. Ganz kurz, was hast du heute vor?
Ja, heute ist eigentlich mein Steckenpferd. Kann ich mit ein paar Leuten teilen oder besser gesagt mit Hunderttausenden in deiner Sendung. Wir wollen heute ein zeitgeschichtliches Thema aufarbeiten.
Ja.
Ich war damals schon im aktuellen Dienst, deshalb habe ich auch einen ganz besonderen Bezug dazu.
Und ich glaube, jetzt weiß auch jeder, was geschlagen hat. Es ist ja heute, du warst auf vielen Titelblättern heute in den Tageszeitungen Österreichs. Es ist 30 Jahre her, der Donauinseldiebstahl. Ja. Wir haben, glaube ich, auch die Jüngeren haben das schon gelernt, ja, in der jüngeren Zeitgeschichte. Und du warst damals der Reporter eigentlich, der Mann, der wirklich das alles hautnah miterlebt hat. Und du wirst ein bisschen auch von deinen Eindrücken berichten.
Gerne.
Damals, eines Morgens ist sie weg. Die Donauinsel, ganz Wien ist traurig. Glaube ich, ganz große Emotionen waren damals spürbar, oder?
Ja, es war vor allem die Unbegreiflichkeit, nicht? Die Leute waren, ganz Wien war fassungslos. Also man hat einfach mit dieser Möglichkeit nicht gerechnet, dass es so etwas überhaupt geben kann. Und ja, man wacht eines Morgens auf und hört diese Kunde, die Donauinsel ist weg.
Meine Damen und Herren, heute 30 Jahre Donauinsel-Diebstahl, zu Gast als Moderator Horst Friedrich Mayer. Horstl, sagst du gleich die erste Platte an? Ich werde mich nämlich jetzt zurückziehen. Ich freue mich auf eine schöne Sendung.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hören Sie nun mit uns gemeinsam die nächste Platte und ich bitte dazu, den zuständigen Techniker herzukommen und die Platte aufzulegen. Und wenn ich jetzt einzählen darf und dann die Musik starten. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ja, einen schönen guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen. Hier am Mikrofon von FM4 Projekt X begrüßt Sie Horst Friedrich Mayer, sonst aus TV bekannt. Wir widmen uns heute dem Thema, wie kann es anders sein, an diesem heutigen Jubiläumstag, 30 Jahre Donauinsel-Diebstahl. Und wir haben uns Gäste eingeladen zu diesem Thema, die wirklich gut darüber Bescheid wissen sollten. Ich begrüße als Ersten den Herrn Werner Pafner-Likowski.
Guten Abend, grüße.
Guten Abend, Herr Pafner-Likowski. Sie sind das, was man einen klassischen Zeitzeugen nennt.
Ja, na gut. Ich weiß nicht, was ein klassischer Zeitzeuge ist. Der müsste ja in der klassischen Zeit gelebt haben, in der Klassik. Nein, ich war vor 30 Jahren dabei und erinnere mich eigentlich so, als wäre es gestern gewesen. Ja.
Sie haben einen köstlichen Humor mitgebracht, was sicher der Sendung gut tut, obwohl es an sich ein ernstes Thema ist. Wir wollen vielleicht um unseren Zuhörern, die zum Teil ja in einer Zeit geboren sind, die nachher erst war, ein bisschen was von dieser Stimmung vor Ohren führen, was Wien, was Österreich damals empfunden hat. Wir haben hier ein paar, möchte ich sagen, Radiokostbarkeiten, und ich bitte jetzt den Tontechniker, ein paar Originaltondokumente aus der damaligen Zeit einzuspielen.
Hilfe, Hilfe! Die Donauinsel ist weg! Sie haben uns die Donauinsel gestessen!
Ist es da? Wo ist er? Ich schick's nicht, gestern warst du da!
Ich wollte mit meinem Hund Eisserl gehen und plötzlich weiß ich nicht mehr wo. Ich find gar keine Brücken nicht.
Ich verstehe das nicht. Ich bin gestern noch spazieren gegangen und hab die Donau von gestern um 16.38 Uhr verlassen und heute war sie nicht mehr da.
Ich wollte baden gehen. Einmal in der Woche und so will ich's wieder und jetzt ist die depperte Donauinsel nicht da.
Jetzt wo ist sie? Donauinsel! Donauinsel!
Donauinsel!
Heute 6 Uhr morgens hat sich ganz Wien gewundert. Die vielgeliebte Donauinsel, Badeausflugsziel von Tausenden von Wienern, war verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Es gibt noch Spekulationen, wo die Donauinsel sich vorhin verschüßt hat, aber eins steht fest, sie ist weg.
Ja, meine Damen und Herren, so war das damals.
Das war ja damals vom Wecker, ne? Ö3-Wecker war das.
Es war damals gleich in der Früh die erste Übertragung.
Ich erinnere mich gut, ja.
Ganz Wien war schockiert.
Man das hat war ja ein Schock.
Bis dahin gar nicht geglaubt, dass sowas überhaupt möglich war. Und man hatte einfach keine Erklärung. Wie? Jetzt erzählen Sie vielleicht auch einmal aus Ihrer Sicht, wie das war. Wieso sind Sie eigentlich Zeitzeuge? Was, wie, was?
Ja, ich war damals noch aktiver Rallye-Fahrer, was ich heute natürlich nicht mehr bin, aufgrund meines fortgeschrittenen Alters. Gut, ich kann in meinem normalen Beruf das auch ein bisschen mitnehmen, aber das gehört jetzt nicht zur Sache.
Was machen Sie in Ihrem
Ich bin beim MTC Bahnenhelfer. Mhm. Gelber Engel.
Und da kann man manchmal durchaus auf die Tube drücken.
Ja, wir haben gute Auto. Ich fahre sehr gerne auch schnell. Aber um zurückzukommen, es war der 9. April 1968. Ich bin in der Früh, wie ich es damals immer gemacht habe, schwimmen gegangen, bin mit meinem Rad sozusagen zur Donauinsel gefahren, habe mein Rad dort an einem Baum abgestellt. Damals hat die Radl noch hinstellen können, aufhören hat keiner gestohlen. Und ich bin mit einem Köpfler damals ins Wasser gesprungen. War sehr kühl, April, 17, 18 Grad gehabt die Donau. Und damals auch noch beste Trinkwasserqualität und ich schwimme und bin gerade durchgetaucht und war Viertelstunde unter Wasser, bitte. Ich habe damals war sportlich sehr gut in Form. Ja, und nach einer Viertelstunde tauche ich auf, weil mir doch dann die Luft ausgegangen ist, suche mein Rad als allererstes. Schau, wo mein Rad, das ich an einen Baum gelehnt habe, wo es ist, und finde nicht einmal den Baum. Jetzt habe ich ein gutes Geh logisch vor, schaue, wo der Baum gestanden ist, der ist bei einem Buschen gestanden, ist der Buschen auch nicht da. Gut, im Endeffekt war nichts mehr da, die ganze Donauinsel war weg mitsamt meinem Rad.
Ja, und was haben Sie sich in dem gedacht? Haben Sie, Moment gedacht, haben Sie geglaubt?
Ich habe einen Science-Fiction-Film, oder ich bin in einem Film, bitte.
Sie werden sich gezwickt haben.
Die Donauinsel weg, ja. Ich habe mich selber in den Arm gezwickt und irgendwie in den Popsch gezwickt und, entschuldigen, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber, und habe mir gedacht, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Man kann da nicht die ganze Donauinsel fladern. Und dann bin ich sozusagen auf die andere Seite rüber geschwommen. gegen zweiten Bezirk und habe dort natürlich bei der nächsten Polizeiwachdienststelle, habe das an Schutzmann gemeldet und war damit sozusagen der Erste, der das gesehen hat, dass die Donau ins Licht mehr da ist. Das war die Geschichte damals.
Ja.
Ich habe sie schon sehr oft erzählt, aber,
es ist berührt immer mich wieder, immer wieder. Es ist auch immer wieder packend und ergreifend. Eigentlich die Vermutung, dass die Donauinsel gestohlen ist, war eigentlich von Anfang an da. Wieso hat man nicht geglaubt, naja, die könnte ja auch nur zum Renovieren weggeführt worden sein? Es war sofort die Vermutung eines Verbrechens in der Luft. Haben Sie dafür Erklärung?
Ich habe für mich damals natürlich auch so meine Theorien aufgestellt, was könnte passiert sein, was kann los sein. Dass sie gestohlen ist, habe ich mir deshalb gedacht, damals haben sie ein neues Entlastungsgerinde gemacht. Es waren gerade damals Renovierungsarbeiten im Gange, wer soll die einfach wegnehmen? Und im Endeffekt ist die Donauinsel sicher ein Stück Land, das jeden, der es besitzt, sehr viel bringt. Also man kann Bodenschätze, man hat ja alles dort, bitte, Gold, Erz, Salzburger Nockerl, alles eigentlich. Und insofern natürlich ein schönes, wie soll ich sagen, Objekt eines Diebes.
Es war ja dann, hat auch sozusagen der Stadt Wien sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet, dass diese Insel nicht zur Verfügung war. Wir erinnern uns, 1968 war in Wien das große Rock'n'Roll-Treffen geplant, was dann nicht stattfinden konnte und deswegen in Woodstock durchgeführt wurde. Später, ja. Also da ging einiges an Kommunal- und Getränkesteuer verloren.
Man muss sich ja allein überlegen, wäre Woodstock nicht Woodstock, sondern Donauinsel gewesen damals, was ja geplant war, wie Sie sagen, hätte man allein, was man dort an Mineralwasser verkauft hätte, hätte Wien sich damals schon die Südosttangente und die U-Bahn bauen können. Nur durch die Mineralwasser, die verkauft worden wären, wäre die Donauinsel nicht gestohlen worden. Das war nicht diese, das ist aber nur eine Auswirkung, bitte sehr.
Auch ein Glück muss man natürlich dazu sagen, dass die Donauinsel während der Nacht gestohlen wurde, weil tagsüber ja bis zu 15.000 Badegäste normalerweise die Insel bevölkerten und sprich, die wären ja alle weg gewesen.
Gut, es waren allerdings auch damals in der Nacht, soweit ich mich erinnere, waren glaube ich 230 Nachtbader dort. Das war damals ein sehr beliebter Sportort und auch in der Nacht genützt und gut. Ich bin froh, dass heute bewacht ist, weil heute konnte es nicht mehr passieren. Ne?
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir dürfen jetzt den zweiten Gast bei uns begrüßen. Bei uns ist nicht ganz richtig, er ist nur telefonisch mit uns verbunden, denn er geht gerade jetzt in diesem Moment seiner Pflicht nach. Es ist nämlich Francesco Pizarro, der mir jetzt gerade wieder zu verstehen gibt, dass er jetzt doch nicht ans Telefon kann, weil er wieder seiner Pflicht nachgehen muss. Wir hoffen, dass wir ihn nachher noch in die Leitung bekommen. Es ist sehr, sehr schwierig, weil er im Dienst ist und deshalb ist es nicht leicht für ihn, zum Telefon zu gehen. Es handelt sich nämlich dabei um den Wächter der Donauinsel seit der Rückkehr. Der Donauinsel wird sicher sehr, sehr gut bewacht von Francesco Pizarro. Und diesen Mann wollen wir auch befragen, aber es ist im Moment nicht möglich. Er ist on duty. Nun hat sich also ganz Wien gefragt, meine jungen Hörer und Hörerinnen. Ich weiß, FM4 ist ja hier ein Boogie-Woogie-Sender, also da hören mehr junge Leute zu. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Donauinsel ist weg, nicht? Und jeder, das ist Tagesgespräch, jeden Stammtisch wird diskutiert, sagt einmal, wo kann denn das sein, wer kann das haben? Und es gab eigentlich die verschiedensten Theorien. Was damals sehr ernüchternd war, war die Haltung der internationalen Gesellschaft. Nicht?
Das hat, ja, gut, die hat Diplomatie hat nur, damals total versorgt.
Nur zugesehen. Total, ja. Die NATO wie auch Warschauer Pakt haben eigentlich nicht reagiert.
Alle haben es zugeschaut.
Haben uns hängen lassen, wieder einmal. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf. Man hat halt nicht gewusst, was letztlich los ist. Ne? Man hat dann auch Taucher in die Donau gelassen, oder vielleicht ist die Insel nur untergegangen. Vielleicht hat unten jemand die Erde weggegraben.
Und dann haben sie unten den Helm gefunden. Ne?
Und dann das wurde das erste richtig, Anzeichen, dann war das erste Indiz ein Helm mit Kuh- bzw. Stiehörnern oben auf.
Es war von Braunfleckviehkühen.
Braunfleckviehkühen.
Nordsibirischen Braun.
Und Es war eine ganz, ganz unsichere Zeit. Ne?
Sehr unsicher.
Weil man überhaupt nicht gewusst hat, was los ist. Jeden Tag hat man geglaubt, vielleicht wird es plötzlich wieder da sein, aber es war.
Das hat sich über Wochen erstreckt und keiner hat irgendwas gesagt, keiner hat gewusst, wo es ist. Und ganz Wien war verunsichert, nicht? Weil das hätte ja auch nur der Anfang sein können. Und es hat ja damals auch die Theorie gegeben, dass die Mafia langsam versucht, Wien abzubauen und Wien auf Sizilien aufzubauen. Und natürlich liegt auch nahe, Sizilien liegt auch im Meer. Oder ist auch so ähnlich wie die Donau, ist auch Wasser. Und es hat ja auch das Projekt von der Mafia gegeben. Aber gut, auch das hat zu nichts geführt. Und es war dann und eigentlich...
Können Sie sich noch erinnern?
Ich erinnere mich. Das war dann,
wie man dann das erste Mal wieder was gehört hat?
Ja, das ist, ich kann mich erinnern, dass im Juni war es, glaube ich. Was ich meine, ja. Im Juni, Ende Juni, hat man dann eben diesen Brief gefunden, der ja im Prinzip über Umweg an die österreichische Regierung, an die Wiener Gemeinderatssitzung geschickt worden ist, und zwar mit Absender Erik der Rote, dass eben die Wikinger die Donauinsel gestohlen haben und Lösegeld verlangen.
Und das war natürlich wie ein Donnerschlag. Bis dahin waren eigentlich die Beziehungen zu Schweden bester Natur und jetzt auf einmal dieses Bekennerschreiben. Es hat damals eigentlich ein Schlag, ja, wie ein elektrischer Schlag war es für die ganze Welt.
War so ähnlich, ja.
Weil natürlich ein neutraler Staat, in Schweden, setzt an der Art aggressiven Akt.
Gegen einen anderen neutralen Staat.
Gegen einen anderen neutralen Staat.
Das ist so, wie eben man zwei neutrale Menschen sozusagen gegeneinander kämpfen.
Ja. Und das hat natürlich die Welt außer Rand und Band gesetzt. Und man hat sich jetzt die Frage gestellt, ja, wie ist das eigentlich? Ist das das offizielle Schweden oder ist das nur eine Wikinger-Untergruppe? Und es wurden damals dann intensivst diplomatische Kontakte hergestellt. Also Dr. Kreisky reiste zu Königin Silvia, war mit ihr mehrmals im Kino, mehrmals im Theater, auch bei ihr zu Hause, hat, glaube ich, sogar einmal den Rücken gewaschen in der Badewanne. Ja, also es
natürlich,
wurde
mit einer Langstielbürste, das ist ja das berühmte Bild. Ne? Der Kreisky wascht mit der Langstielbürste in den Rücken von der Königin Silvia.
Und damals. Das hat dann auch dazu geführt, dass die schwedische Armee, eine stark bewaffnete Armee, sehr intensiv begonnen hat, die Insel zu suchen. Und man hat sie ja letztlich auch bei Sündebrand,
ja, 50 Kilometer von Stockholm entfernt.
In einem schönen Fjord, Sündebrand, hat man dann die Donauinsel gefunden.
Das war damals auch ein Privatmann, was ich mich erinnere.
Was war das für ein Hallo,
ja,
wie Wien gehört hat, die Donauinsel war gefunden.
Svärdok Kändibor war das, glaube ich.
Und in Wien haben die Leute gesagt, hallo, 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 hallo.
Hallo, es war so ein Hallo.
Es war so
unglaublich.
Schön.
Und ich erinnere mich ganz genau auch an das Interview, was dieser Svendok Föndeborg damals gegeben hat, der sie gefunden hat, der erst gar nicht gewusst hat, was es ist, weil ja alles weg war. Nicht? Die haben ja damals alle, die ganzen Würstelboden, die ganze Boden liegen, alles war weg, es war nur mehr reines Land. Ausgeraubt, ausgepadelt, wie man bei uns in Wien sagt.
Und
die Donauinsel war nicht mehr.
Na,
natürlich, meine Güte, muss ähnlich gewesen sein wie damals nach dem Hofburgbrand, ne? Wie es in Reduten so ausgekatzt hat. Ne?
Und dann wurde sie gefunden und dann gab es aber noch einen juristischen Streit, denn die Frage war, wem gehört denn nun dieses Stück Land? Das war ganz klar, das ist die Donauinsel aus Wien, aber ein privatrechtliches Problem natürlich, ein Privatmann findet in einem anderen Staatsterritorium ein Stück Land, das wäre somit natürlich schwedisches Territorium. Ja? Und wieder war auf höchstem Niveau Diplomatie angesagt, es ist die Frau von Bruno Kreisky, Hertha Kreisky, nach Schweden gefahren. Es war Hertha Firnberg, die damalige Innenministerin.
Richtig, und sie ist damals nach Schweden gefahren und ist mit der Königin Silvia dann einkaufen gegangen und ist zum H&M gegangen.
Und hat auch dem König Karl Gustav die Polostiefel geputzt.
Richtig, ja. Es war fast eine demütige Geschichte, aber sie hat gesagt, für mein Heimatland fahre ich dorthin und für mein Heimatland mache ich das und lasse ich das sozusagen über mich ergehen. Und ganz Österreich ist hinter ihr gestanden.
Und ich, wenn ich die Augen zumache und habe dieses Bild vor mir, wie dann diese Donauinsel zurück nach Österreich kommt, die stolzen drei Wikinger-Schiffe vorne weg im Schlepptau, die Donauinsel, wie sie runterkommen, über den Rhein und dann die Donau und die Ufer mit Tausenden von Landsleuten übersät. Aber jetzt merke ich, haben wir endlich den Herrn Pizarro am Telefon. Herr Pizarro, schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Ja, schön, dass wir Sie da haben. Sie sind der berühmte Wächter seit damals der Donauinsel und seit damals ist sie auch nicht mehr weggekommen. Herr Francesco, können Sie uns sagen, was war denn Ihr erster Eindruck, wie Sie gehört haben, die Donauinsel ist weg?
Naja, also ich immer zuerst dachte, ehrlich gesagt, dass das Lausbaum waren und dass sie sicher gleich zurückkommt, ein paar Stunden später.
Mhm.
Und dann, wie ich dann gehört habe, na, sie ist immer nicht auftaucht und ich habe selber nachgeschaut und sie war nicht da, war ich ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken und gleichzeitig beeindruckt von so viel Unverfrorenheit.
Ja. Und ist damals schon bei Ihnen der Wunsch gekeimt, der Gedanke gekeimt, wenn sie wieder da ist, dann möchte ich dafür sorgen, dass sowas nie wieder passiert?
Naja, der Wunsch natürlich schon, das war genauso wie der Wunsch ist, einfach ein Superheld zu sein, was Wichtiges zu tun. Ich habe natürlich mir die Aufgabe nicht zugetraut und habe nicht gedacht, dass ich es jemals selber schaffen würde. Ich habe große Angst gehabt vor der Verantwortung natürlich.
Sagen Sie, wie muss man sich denn vorbereiten auf so einen Dienst? Ich nehme an, Sie werden verschiedenste Kampftechniken beherrschen, Sie werden mit den modernsten Feuerwaffen bestückt sein. Wie ist denn Ihre Strategie bei der Absicherung und Verteidigung der Insel?
Nein, die wichtigsten Sachen kann ich natürlich nicht sagen, die müssen geheim bleiben.
Ja.
Erstens mal weiß man nie, ob die normalen Telekinger zuhören.
Ja.
Und zweitens, darf ich nicht weiter sagen, was ich versprochen habe?
Ja, ist das toll, das müssen wir akzeptieren, ist völlig klar.
Das will ja jeder akzeptieren, bitte. Herr Pizarro, ich bin ein großer Freund von Ihnen, ich kenne Sie auch nur aus den Medien. Hier spricht Werner Bafner-Likowski.
Grüß Sie, Karte Likowski.
Ich bin damals der Mensch gewesen, der das damals entdeckt hat, dass die Donauinsel weg ist.
Ich erinnere mich noch an Sie, natürlich. Ja. Sie haben es an grünen Wald gehabt.
Richtig, ne? Genau, ich bin ja direkt aus dem Wasser gekommen.
Ja.
Aber ich bewundere Sie und ich bin Ihnen sehr dankbar und ich glaube, ich sage Ihnen das im Namen des gesamten österreichischen Volkes und vor allem der Wiener Bevölkerung. Danke, Herr Pizarro.
Danke vielmals, aber ich glaube, der Dank gebührt nicht nur mir, sondern gebührt auch meinen Trainer Ching Won So Wei, der mich in die Kunst des Judo und des Kickboxens eingeführt hat. Der Dank gebührt genauso an die Steyrdämmler Buchwerke, deren Waffen ich verwende. Und der Dank gebührt genauso meiner Frau, die schlaflose Nächte verbringt deswegen, weil sie Angst um mich hat. Und an der Stelle möchte ich Frau bedanken.
Was macht Ihr Frau?
Meine Frau ist Leichtathletikkämpferin.
Aha. Und Sie haben sozusagen jeden Nachtdienst?
Ja, eigentlich immer, ja. Man kann sich einfach nicht am Tag frei nehmen, weil...
Naja, dann wird es genau an dem Tag wahrscheinlich wieder entführt.
Genau,
ne?
Dann halten Sie auch nicht an Feiertage, ne?
Sie sind ja jetzt auf der Donauinsel.
Ja,
Herr Pizarro. Ich, ja. Was ist denn los? Ist mir Boden?
Naja, es sind ein paar Leute spazieren und unsere junge Pärchen schmusen und es ist ja, ein paar Leute sitzen schon in den Lokalen, aber also Bad ist in dem Sinne jetzt noch keiner.
Ist der Lechner Lechnerferl unten?
Verzeihung?
Der Lechnerferl.
Der Lechnerferl. Ah, der Ferdinand Lechner.
Ferdinand Lechner, ja,
den
richtig.
Den habe ich gesehen, ja, der war unterwegs, der ist halt mit seinem Panzer gekommen.
Ah, richtig. Können Sie mal kurz geben?
Ja, Sekunde.
Hallo?
Ferl?
Ja?
Werner da?
Servus, Werner.
Ferl, gehen wir morgen schwimmen?
Naja, aber was machst du von mir aus? Bringst du, soll ich Schwimmflügel mitnehmen?
Ja, die Gummibärle Schwimmflügel.
Ja, na war ein Scherz, ich kann eh ohne schwimmen, nee. Ja.
Jetzt Ferl, soll ich dir was sagen?
Na sag.
Du bist am Radio. Ich bin gerade am Radio, beim FM4.
Ich bitte verarscht den anderen, bitte.
Na, wer neben mir sitzt? Moment, der Horst Friedrich Meier sitzt neben mir.
Ja, der fängt da an wegen Radio.
Der Aussager vom Zeit im Bild.
Wer?
Der Horst Friedrich Meier.
So, na ja. Jetzt glaube ich.
Kennst du ja mehr?
Wir sind ja. Entschuldigung, dass ich da jetzt Ihr Privatgespräch einstellen muss. Aber wir sind ja hier auf einer.
Nein, aber der Pferdl, Herr Meier, der Pferdl ist ein alter.
Dankeschön.
Spitze von mir.
Ist das jetzt der Echte oder da?
Der Echte, dann kennst du mehr von der Stimme, was die Zeit im Bild immer macht.
Eben.
Dankeschön.
Bitte, nein, es macht mich fertig.
Herr Ferdinand, Sie sind jetzt in einer Live-Radiosendung.
Grüße Gott, Herr Alfmeier, ich bin ein großer Fan von Ihnen.
Das freut mich natürlich sehr. Trotzdem muss ich Sie jetzt bitten, wenn Sie wieder das Mikrofon dem Herrn Francesco geben können, den Herrn Pizarro.
Ich bin ja gerade im Studio. Achso, das Mikrofon an Francesco.
Das Telefon, ich weiß nicht genau,
wissen Sie, Herr Mayer, der Ferl ist ein ganz großer Freund von Ihnen. Überhaupt Zeit im Bild. Der ist ein ganz großer Zeit im Bild-Fan.
Ja.
Na, wie gesagt, dass im Ausland schlecht ist und die Politik ein Wahnsinn ist. Das ist immer das Beste, finde ich.
Ja.
Ich habe mich so abgehauen, meine Frau aber auch.
Ja, ich könnte Ihnen einmal eine Videokassette schicken lassen.
Können Sie signieren, bitte?
Na, selbstverständlich. Ist da überhaupt kein Problem.
Für Ferdinand, wenn geht.
Mhm.
Hier ist Ferl.
Mit Fenster F schreibe ich mich.
Ferl, ich sag's ja mehr genau, wie es ist. Ja, aber ich glaube, jetzt tue ich den Francesco wieder.
Francesco will eh schon wieder her. What? Also, grüß euch.
Wir sehen uns morgen, ja?
Wiedersehen, Herr Mayer.
Servus.
Wiederschauen. Ja, grüße, Herr Pizarro. Wir wollten nochmals zur Bewaffnung kommen. Man hat ja natürlich aus diesem Fehler oder aus dieser Situation gelernt und alle österreichischen Inseln sind ja derzeit streng bewacht. Ich meine, die Insel Mainer und so weiter, da gibt es ja jetzt auch sozusagen Unterwasserpanzer und Feuchtbiotophaubitzen.
Es gibt natürlich auch getarnte Undercover-Polizisten, die sich auf der Donauinsel und das Volk mischen. Also ich sage jetzt mal so, nicht jeder Badegast ist das, was erscheint.
Mhm.
Also man kann sich da durchaus sicher sein, dass man nicht unbeobachtet bleibt als Badegast und so mancher Beamte und Kollege von mir scheint da schon auf.
Ja, und sind jetzt die Undercover-Agenten die sich sozusagen einen Plattenumschlag auf den Kopf stellen oder legen und so herummarschieren oder wie?
Ja, das Undercover ist in dem Fall anders zu verstehen, sondern es kommt vom Englischen unterdeckt, ganz einfach. Also die laufen unterdeckt herum.
Mhm.
Zum Beispiel.
Wissen Sie, was ich vorschlage?
Na, aber der besten Haupt nicht auf mich.
Da haben Sie mich jetzt falsch verstanden.
Ja,
ich bin so froh, ich bin ja normalerweise, habe ich immer nur mit tot ernsten Geschichten zu tun und heute zwei Leute, die aber sowas von einem Humor mitbringen in die Sendung.
Naja, Humor ist, wollen wir trotzdem doch.
Genau, wir haben jetzt ein Sommervergnügungszentrum mit so einem Spaß. Zum Beispiel, bei Donauinsel gibt es zum Beispiel die Luftburg, ne, wo man herumhüpfen kann.
Ja.
Und Sachen. Wenn man mit solchen humoresken Sachen zu tun hat, das schlägt sich auf das eigene Gemüt nieder. Da wird man natürlich auch ein bisschen ein Humorist mit der Zeit.
Das ist fein, dass Sie auch von diesen Seiten auf sich wirken lassen. Herr Francesco Pizarro?
Ja?
Ich mache den Vorschlag, Sie haben jetzt einen Liederwunsch frei. Der Who? Was denn von?
Na, wenn ich mal aussuchen darf, dann wünsche ich mir von The Who Can't Stop Making Love of You.
Gut. Das dauert ein paar Handgriffe mit unserem digitalen Plattenservice The Who Make You Take a Sense of It. Wir reden heute, wie kann es anders sein, über den 30 Jahre Donauinsel-Diebstahl. Und wir haben am Telefon den Herrn Francesco Pizarro, den derzeitigen und seit mittlerweile 30 Jahren Wächter, Bewacher der Donauinsel. Und Herr Pizarro, was haben Sie eigentlich jetzt an Verteidigungsstrategie da? Es waren ja die Wikinger. Haben Sie sich besonders jetzt auf die eingestellt oder würden Sie, falls sowas noch einmal probiert werden sollte, rechnen Sie eher aus einer anderen Richtung mit Attacken?
Naja, wir legen schon Köder aus, also so quasi Inseln, auf denen aber keine Donau drinnen ist, und schauen, ob die entfernt werden und stellen dann die potenziellen Täter zur Rede und das wirkt natürlich abschreckend und was wir halt auch machen ist, dass wir Schilder aufstellen, Stellen verboten oder wer das stillt, wird bestraft und solche Sachen und das wirkt natürlich auch auf Hunnen und Barbaren abschreckend.
Ja, und sind da vor allem Köder für Wikinger ausgelegt? Also ich könnte mir vorstellen, dass die da sozusagen, wenn Helme auf der Insel herumliegen mit Hörnern oder Kühe, dass die dann besonders verlockt sind zuzuschlagen.
Ja, zum Beispiel auch so blau-rote Schwerter legen wir aus und Pflanzen, die aber nur angemalt sind und aus Holz sind eigentlich.
Ja.
Darauf fallen Wikinger sehr gerne herein. Oder Heuballen fressen, die klingen auch sehr gerne. Oder wir schicken eine Sennerin auf die Insel mit einem großen Kübel, die dann ruft, Melkzeit, alle herkommen.
Mhm.
Und das sind Sachen, auf die Wikinger gerne reinfallen. Oder.
Und rechnen Sie persönlich damit, dass die Wikinger sich das noch einmal trauen, oder Glauben Sie?
Na, also ich persönlich glaube, dass... Nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, die sind ja damals... Naja, doch, es war ja doch sehr entwürdigend und peinlich eigentlich, dass sie entdeckt worden sind, nicht?
Mhm. Naja gut, wenn ich mich kurz einmischen darf, das war schon ein Politikum auch damals, nicht? Man muss bedenken, dass die Wikinger waren damals für Schweden sowas wie ein Undercover-Geheimdienst, der sich an überhaupt keine Spielregeln gehalten hat.
Und das war ja schrecklich peinlich für die Wikinger, dass die Donauinsel doch in Österreich...
Ja, natürlich war es peinlich. Es ist genauso, wie wenn man einen Mafioso erwischt, wenn er Zuckerl fladert im Geschäft, ne?
Ja, genau. Wenn man Mafioso zwingt, quasi sein gestohlenes Zuckerl zurückzugeben, ist natürlich demütigend. Andererseits, einerseits ist es natürlich entmutigend und demütigend für die Wikinger, andererseits muss man befürchten, dass sie da erst recht...
Naja, sind ja rachsüchtig.
Ein angeschossener Wolf ist doppelt gefährlich, sage ich immer.
Ja. Ja, und darum bewachen wir auch den Stephansdom und das Riesenrad.
Ja. Aber Herr Francesco, man muss dazu sagen, wenn Sie sagen, es war so demütigend, Sie haben ja die ganze Donauinsel damals abgeräumt, so wie wir sie damals zurückbekommen haben. Und da Sie ja seit 30 Jahren auch dort über die Donauinsel wachen, wissen Sie das, wie die Donauinsel damals ausgeschaut hat?
Ja, das war ja schrecklich, war kaum zum Vergleichen, bitte.
Eben, also das war ja eine Verwüstung sondergleichen und die Donauinsel, wie sie zurückgekommen ist, zerrupft und zerfranst und ausgefladert.
Da war ja nichts als die rohe Substanz mehr dran, ne?
Richtig, und insofern muss ich schon dazu sagen, so eine Demütigung, ich meine, es war ein großer Schaden, der Wiener Bevölkerung und auch dem österreichischen Volk zugefügt worden ist.
Das kann man wohl so sagen, ja.
Herr Likowski, würden Sie jemals wieder mit dem Fahrradl auf die Donauinsel fahren?
Ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich damals, wie das Rad weg war, ein traumatisches Erlebnis. Es geht mir gar
Darf
nicht...
Darf ich kurz noch fragen, ist das Rad mit zurückgekommen?
Nein.
Das haben Sie also nie
Ich habe mein Fahrrad bekommen. Damals nie gesehen. Ich habe auch in diesem Zusammenhang öfters mit dem Herrn Francesco telefoniert. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, Herr Francesco.
Ja.
Und ihn gefragt, er soll besonders Ausschau halten. Mein Rad ist nie wieder gefunden worden. Es war mein Lieblingsrad bis heute. Es hat zwar Stützräder gehabt.
Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich verstehe natürlich vollkommen Ihren Wunsch nach dem Fahrrad, aber ich muss Ihnen realistischerweise sagen, vermutlich fährt er mit dem der Wikinger herum.
Ja, und Sie können sich vorstellen, dass das schmerzt. Das ist auch für mich der Antrieb, nach wie vor immer wieder gerne in Talkshows zu gehen und darüber zu sprechen.
Und das ist es ja. Es ist ja nicht nur der materielle Schaden, der uns durch das Abhauen der Donauinsel entstanden ist, sondern auch das menschliche Leid, das vielen Menschen zugefügt worden ist.
Richtig.
Da sind Schwimmbrillen verschwunden, Badehauben, Picknickkörbe. Also nicht nur Ihr Fahrrad, das sind eine Vielzahl an Einzelschicksalen, die sich da summieren. Und diese Einzelschicksale sind auch nicht einfach nur die Summe ihrer einzelnen Tragödien. Es ist
mehr. Und Herr Pizarro, Francesco, wir erinnern uns ja alle damals auch an die Tageszeitungen. Es hat damals an diesem Tag erstens einmal in ganz Österreich überall Schweigeminuten gegeben. Jede Tageszeitung war sozusagen nur auf schwarzen Untergrund gedruckt.
Ja, kann mich erinnern.
So schwarze Schrift auf schwarzes Papier. Nicht? Also es war wirklich, ich weiß nicht, ob man sich das heute noch vorstellen kann, das österreichische Volk war wirklich eine Einheit und diese Einheit war sehr verbittert und war sehr, sehr traurig. Ja. Und ich muss für mich sagen, ich bin dieses Gefühl bis heute nicht losgeworden und ich bin sehr froh, dass wir uns heute davor schützen, dass sowas jemals wieder passieren kann.
Ja, die Jungen der Refer, ich meine, ich wünsche niemandem, dass es miterleben muss, aber sie können sich gar nicht vorstellen, vorstellen die meisten Jungen, durch was wir Älteren da durchgegangen sind damals eigentlich.
Ja, ich muss auch dazu sagen, bitte, wenn ich heute auf die Donauinsel gehe, Herr Francesco, Sie können da nichts dafür, aber die ganzen Diskotheken, was da haben, wo es die ganze laute Musik spielt, das macht einen neuerlichen Diebstahl schon leichter.
Das kann das nicht sein, ja.
Da kann man durchaus jetzt eine Kritik anbringen, weil ich glaube, dass man ein bisschen leichtfertiger, je länger das her ist, umso leichtfertiger geht man dann. Und irgendwann werden wir, die mal dabei waren, die das miterleben haben müssen, irgendwann werden wir nämlich tot sein, wir werden nimmer sein, und dann wird sich keiner mehr darum kümmern und sowas kann immer wieder passieren. Und dagegen will ich das Land schützen.
Wenn wir es nicht nur vorher Zeit mal erleben müssen, womöglich, wenn die Diskotheken zu laut sind.
Ja. Aber Herr Baffner-Likowski, wenn ich Sie jetzt richtig interpretiere, dann sagen Sie, wir reizen ja sogar mögliche Übeltäter dadurch, dass wir unsere Donauinsel zu so einer neuen Perle, zu einem Schmuckkasterl ausgebaut haben. Wäre also im anderen Fall richtiger, das möglichst unattraktiv zu gestalten?
Nein, Sie haben mich vollkommen falsch verstanden, Herr Mayer. Es geht mir einfach nur darum, dass es Leute gibt wie den Herrn Pizarro, der die Donauinsel schützt. Sie ist schön und deshalb wollen wir sie auch hier im Land haben. Aber ich werde nicht müde, darum zu kämpfen, dass sie geschützt bleibt. Und ich frage mich nur, wenn es nicht mehr so viel Engagement gibt, wie es der Francesco Pizarro an den Tag legt, und ich danke Ihnen noch einmal dafür, Herr Pizarro, was dann weiter, wie wird es weitergehen, wenn Sie in Pension gehen, Herr Pizarro?
Oder wenn zum Beispiel das Bundesrat abzieht von der Donauinsel,
ja.
Ich weiß nicht, wer den Luftraum überwachen soll.
Haben Sie einen Hund wenigstens?
Ich habe einen Hund, das stimmt, ja.
Wie heißt denn der?
Der heißt Manfred.
Was ist das für einer?
Das ist ein Collie.
Na, das sind ja Lehrer.
So ein Lassie.
Ja, und genau. Ist der scharf abgerichtet? Man, an sich ist ja
ein Lassie. Ja, meine, er hat meistens eine ganz normale Badehose an und strapst ihn eigentlich eher am Abend.
Na, ist eh scharf.
Und ist der gut abgerichtet? Ich meine, so ein Lassie-Hund ist ja eher als lieb und zutraulich und kinderfreundlich verschrien. Wird ja, der überhaupt auf den Wiki losgehen, wenn es drauf ankommt?
Provoziere ich ihn schon meistens und beschimpfe ihn recht lang. Mhm. Das ist schon recht wütend.
Und wenn man da ein läufiges Collie im Weiberl hinhält, lässt er sich auch nicht ablenken.
Nein, auf keinen Fall. Der ist schwul.
Naja, das hätten sie nicht verraten sollen, wenn jetzt die Wikinger zugehört haben.
Schicken sie halt einen läufigen Collie-Rüden, ne?
Ja, machen sie ein Collie-Schwuchtel.
Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob nicht der Herr Francesco bewusst Verwirrung stiftet.
Ja, das okay. Ist natürlich wahrscheinlich sogar.
Wenn man im Moment schweigt und genießt.
Ja, das kann man sagen.
Ja, die Verwirrung, das gehört zum Geschäft dazu, ne?
Nein, natürlich. Ja.
Und was mich jetzt nur interessiert, Herr Pafner-Likowski, Sie waren ja mal Autorallyfahrer, ich erinnere mich noch ganz genau, Sie waren in der zweiten Klasse D, Vizestaatsmeister.
Richtig, ja.
Kommt man von der Leidenschaft los?
Nein. Keinen Fall. Ich muss sagen, gerade das Rallyfahren ist für mich ein herrlicher Ausgleich. Ich mache es am Wochenende noch immer gerne unten in Sittendorf. Und außerdem habe ich ja schon anfangs gesagt, ich bin ÖMTC-Bahnenfahrer. Da hat man auch viel mit dem Auto zu tun. Ich helfe gerne den Autolenkern.
Wie schnell geht
denn Ihr Wagen? Der vom ÖMTC oder mein Privater?
Der ÖMTC.
Der geht 110.
Und der Private?
Geht 100, locker 125, 130. Wenn es abschüssig geht, 135 bin ich schon.
Ich habe einen gehabt, der ist 95 gegangen und das war schon einigermaßen.
Naja, gut, naja, das sind Geschwindigkeiten, gut, Herr Francesco, ich habe es erklärt, das Fahren.
Das stimmt natürlich, ja.
Herr Pizarro, was gibt es für Sie eine Art Ausgleich bei diesem stressigen und gefährlichen Beruf, den Sie haben? Was ist für Sie Ausgleich?
Naja, Ausgleich ist für mich zum Beispiel Länder erobern oder Wilde unterwerfen. Das mache ich recht gern.
Was machen Sie?
Wilde Völker unterwerfen,
so.
Länder erobern,
ja.
Gold rauben, Dschungel niederbrennen.
Das hört sich aber doch auch alles noch sehr irgendwo auch aufreibenden Sachen an.
Na, überhaupt nicht. Man muss sich halt einteilen. Man muss sich arrangieren mit der Zeit, mit der Familie, damit jeder auf seine Kosten kommt natürlich.
Naja, da werden Sie, wenn Sie viel auf Raubzügen sind, relativ wenig zu Hause sein, aber dann
eine Frage, die eine wenige Frage
Zeit möglichst gut nutzen, ne?
Ja, natürlich, ja. Ist halt wie gesagt, eine Frage der Einteilung.
Ja.
Jens Herr Meier, ich muss ins Bett.
Ja, ich spreche von der wenigen Zeit und plötzlich merken wir, 60 Minuten, die natürlich immer gleich lang sind, scheinen wie in 2-3 Minuten verflogen, wenn wir über so ein
interessantes Thema... 1000 Jahre in einem Tag.
Ja, Sie sagen es. Herr Pizarro, vielen Dank, dass Sie während Ihres Dienstes Ihre Zeit uns zur Verfügung gestellt haben. Ich danke auch dem Herrn Werner Pafner-Likowski für sein Kommen. Und bei unseren Zuhörern,
gerne.
Bitte, möchte ich mich verabschieden mit einem Jip-Jip-Hurra und möchte Ihnen sagen, wenn Sie jetzt schlafen gehen, machen Sie am besten die Augen zu, denken an was Schönes, das können Schafe, die über einen Zaun springen sein, die Sie zählen oder an irgendein lässiges Ereignis, dass Sie mal im Wilden Westen waren oder so. Ich verabschiede mich vom Herrn Pizarro, was ich eigentlich schon gemacht habe, mache es ein zweites Mal gerne.
Und Dankeschön.
Bitteschön. Und
danke vielmals.
Keine Ursache.
Sehr freundlich.
Sie sind ein guter Mensch.
Danke, Sie auch.
Ich komme Sie einmal besuchen.
Danke.
Und bei unseren Zuhörern verabschiede ich mich mit einem letzten Tipp: Wenn Sie schlafen gehen, ziehen Sie vorher einen Pyjama an, machen Sie sich's bequem, machen Sie die Augen zu, wenn Sie unter die Bettdecke kriechen, ziehen Sie die Bettdecke ungefähr bis zum Hals und das Gesicht lassen Sie am besten frei. Und wenn Sie dann die Augen lang genug zu haben, dann träumen Sie süß von sauren Gurken.